Ja, liebe Paritäterinnen und Paritäter, liebe Mitstreiterinnen, Mitstreiter, ich habe die Aufgabe, das Ergebnis jetzt zu verkünden. Ich kann natürlich nur verkünden, was ich gelernt habe. Das war viel. Aber ich will trotzdem versuchen, es auf 4 oder 5 Punkte, die ich mitnehme und die uns noch beschäftigen werden in unserer Arbeit, in der weiteren, einfach mal auf 5 Punkte das zu reduzieren. Das Erste, was ich gelernt habe, das hat mich erschrocken, durch den Besuch in den Fachforen, dass ich nie mehr so leichtfertig, so nonchalant sagen werde, in Deutschland braucht eigentlich keiner verhungern, eigentlich haben wir doch gar keine absolute Armut. Wenn in Deutschland Armut herrscht, dann reden wir über relative Armut und dann kommen seitenlange Erklärungen. Ich habe hier gelernt, das ist leider nicht mehr so. Wenn ich hier gehört habe von Herrn Trabert, was mit Obdachlosen passiert in gesundheitlicher Versorgung, wenn ich von dem Beispiel gehört habe, wo man so lange rang um die Kostenübernahme einer Krebsoperation bei einem Menschen, der Lungenkrebs hatte, bis überall Metastasen waren und man gar nicht mehr operieren konnte, als endlich die Kostenübernahme da war. Und als man dann so lange ringen musste gegen Behörden, weil unsere Gesetze so lausig sind, so lange ringen musste um die Kostenübernahme für die Chemotherapie, bis dieser Mensch tot war. Und dass dann nicht mal Geld da war für eine vernünftige Beerdigung. Dann haben wir absolute Armut. Wenn ich mir anschaute, das ging schon nah, bei den Flüchtlingen, was da passiert, im Asylbewerberleistungsgesetz oder bei Menschen, die vor Abschiebung stehen, runterfahren des Kinderregelsatzes auf 90 Euro. Der Referent sprach hier sehr provozierend, aber auf den Punkt bringend von, hier werden Flüchtlinge ausgehungert. Wenn ich mir das Beispiel anhören muss, wie einem Kind eigentlich und dann nur mit äußerster Mühe gelang es, eine Operation durchzuführen, dass das Kind überhaupt von seiner Taubheit befreit wurde und auch dann erst sprechen lernen konnte, was offensichtlich nicht selbstverständlich ist. Wie wir also hier Notwendigstes versagen, dann werde ich nie mehr so nonchalant sagen, wir haben ja eigentlich nur relative Armut, das stimmt nicht mehr. Das ist mir klar geworden. Ich habe lange gedacht, eigentlich bis gestern, dass es, wenn wir ein unterschreitendes Existenzminimums haben, dass das Ausnahmefälle sind. Wirkliche Ausnahmefälle, dass es nicht nötig ist. Aber das habe ich gelernt, im Bereich der Flüchtlingspolitik ist es gewollte Systematik. Das ist neu. Und auch im Bereich der Obdachlosigkeit ist es nicht neu, aber ebenfalls systematisch. Wir lassen systematisch zu, dass Menschen in absolute Armut fallen. Darum geht es. Da braucht man gar nicht mehr über Hartz-IV-Regelsätze sprechen. Hier geht es um gesundheitliche Versorgung, hier geht es um Essentials. Aber dann ist mir auch noch mal klar geworden, als ich dann in der Arbeitsgruppe Wohnungsnot war, das Existenzminimum auch bei Hartz-IV, wenn es denn überhaupt jemals eins gewesen ist, ist ja auch schon eine Farce. Natürlich sind wir so großzügig und machen Schuldenübernahme, wenn jemand seine Wohnung zu verlieren droht. Ja gut, aber als Darlehen. Wir haben Millionen von Euro an Darlehen, die wir Hartz-IV-Beziehern ausgereicht haben und die von dem, was ja eigentlich Existenzminimum sein soll, abgezogen wird. Die sind unterm Existenzminimum und zwar nicht im Einzelfall, sondern ganz systematisch, hunderttausende Menschen. Wir haben längst nicht mehr dieses total sichere Existenzminimum, was nur im Einzelfall unterschritten wird. 10% der Kosten für die Unterkunft des Wohnens von Hartz-IV-Beziehern werden nicht übernommen. Das zahlen die aus ihren Regelsätzen. Das wird in Kauf genommen. Und das sind keine Einzelfälle, das ist Systematik. Das habe ich gelernt, das habe ich mitgenommen, das ist neu. Darüber muss ich nachdenken, da sollten wir alle drüber nachdenken. Wir gehen in eine gefährliche Entwicklung, denn das ist ganz bewusst. Machen wir uns noch nichts vor, dass die Flüchtlinge beteiligt werden mit ein paar Euro an ihren Sprachkursen. Da ging es doch gar nicht um die paar Euro, machen wir nur Verwaltungsaufwand. Es ging auch gar nicht mal unbedingt darum, AfD und Pegida zu bedienen mit solchen populistischen Maßnahmen. Es ging vor allen Dingen darum, Das hatten wir damals auch in einem Gespräch mit der Bundeskanzlerin so thematisiert. Es ging darum, das Existenzminimum zu knacken. Das ist erfolgreich geglückt. Ein Riesenproblem. Das ist eine, was ich gelernt habe. Dass es nämlich eigentlich noch schlimmer ist, als ich dachte, vorgestern auch dachte. Das zweite Punkt will ich nochmal aufhängen an die, wie ich finde, wunderschöne Einleitung, die Professor Rosenbrock geliefert hat mit seinen zwei Zitaten. Das eine Zitat war ein chinesisches Sprichwort, das da lautete, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Und das andere war dieses Zitat von Che Guevara, seien wir realistisch und versuchen wir das Unmögliche. Die Spannbreite, die er damit aufgemacht hat, wird uns als Wohlfahrtsverband sehr gerecht, weil wir niemals nur das eine tun dürfen. Wir dürfen niemals nur uns auf den Marktplatz stellen und sagen, alles muss besser werden, das reicht für uns nicht. Dann sind wir unter Wert. Sondern wir müssen gleichzeitig auch tatsächlich Armut ganz praktisch bekämpfen, indem wir viele kleine Kerzen aufstellen. Das haben wir hier auf der Tagung in den Facharbeitskreisen, die ich besuchte, auch wirklich beeindruckenderweise gemacht, wie ich finde. Also der Fachvorstand, der mir da begegnete, in vielen Details, die da besprochen werden, sei es von Netzwerkarbeit, sei es über Angebote für obdachlose Menschen, sei es für Angebote und wie sie denn verbessert werden müssten für Menschen, die Langzeitarbeitslosen, all das zeigt nochmal, welche Kompetenz hier in diesem Verband steckt, in seinen Mitgliedsorganisationen und sicherlich auch in den Gewerkschaften, wo er reichlich zu Gast war und vor allem auch bei den Betroffenen, bei den Experten ihrer selbst. Ich glaube, das war wirklich eindrucksvoll zusammengeführt und daraus entstehen diese vielen wichtigen Kerzen, da machen wir uns nichts vor. Jemand, der heute arm ist, der kann nicht warten, bis die Welt besser geworden ist, er braucht jetzt hier seine Hilfen, ganz unideologisch im Zweifelsfall und voller Widersprüche, mit denen man auch leben muss. Wenn man als Sozialarbeiter sowas macht, Sozialarbeit heißt immer im Widerspruch agieren. Man ist nie auf einer Seite. Und diesen Widerspruch, den muss man aufhalten und ihn gelegentlich auch immer wieder auflösen. Und das ist dieses Ernesto Che Guevara-Zitat. Seien wir realistisch, versuchen oder fordern wir das Unmögliche. Und Rosenbrock hat noch was gesagt. Der Satz, der hat eine ungeheure Wucht, auch wenn er gar nicht so auffiel. Der sagt nämlich in seiner Einleitung, eine gute Gesellschaft ist nicht nur wünschenswert, eine Gesellschaft ohne Armut ist auch möglich. Der Satz wirkt erstmal lapidar, ist er aber nicht. Denn hinter dem Satz steht dann auch eine Selbstverpflichtung. Wenn ich der Ansicht bin, wir leben in einem System, wo man die Armut sowieso nicht ganz wegkriegt, dann kann ich mich in der Tat, und das ist schon schwer genug, damit begnügen, Armut abzubauen, soweit es möglich ist. Und immer in dem Sisyphos-Empfinden, ganz wegkriege ich es ja sowieso nicht, aber wir sind gute Menschen, wir bekämpfen sie. Wenn ich aber die These wage, und deswegen ist da so eine Wucht hinter dieser These, eine Gesellschaft ohne Armut ist möglich, da muss ich erstens begründen, warum, wie ich zu dieser Erkenntnis komme. Ich muss sagen, warum es da nicht gemacht wird. Aber ich habe, wenn es möglich ist, und ich habe mich als Mensch und als Verband der Bekämpfung von Armut verschrieben, dann gehe ich die Selbstverpflichtung ein, sie auch abzuschaffen. Und zwar richtig abzuschaffen, an den Wurzeln zu bekämpfen. Denn sonst würde ich mein Ansprechen nicht gerecht. Wir müssen dann, genauso wie wir immer besser werden müssen, in dem Anzünden von Kerzen, müssen wir dann auch immer besser werden in der Realisierung des Unmöglichen. Das ist dann unsere Verpflichtung. Der Kernbegriff in dem Zusammenhang, der für mich fiel, war für mich, da ging es auch um gesundheitliche Versorgung, in diesem Falle von Obdachlosen, der Begriff der Gleichwürdigkeit. Ich finde auch, das ist ein wahnsinnig tiefer Begriff. Dass jeder Mensch seine Menschenwürde hat, geht uns allzu forsch über die Lippen häufig. Oder dass die Würde unantastbar ist. Und man sagt, ja gut, mir geht's gut, der andere hat seine Würde, dem soll es auch irgendwie gut gehen. Das ist alles auch noch relativ erträglich. Aber hier geht es nicht um Würde, es geht um Gleichwürdigkeit, die gleiche Würde. Was heißt das? Das heißt, dass ich schon sehr gut begründen muss, wenn ich mit meiner Würde ein wesentlich besseres Leben habe als jemand mit der gleichen Würde. Die Begründung muss ich haben. Herr Hengsbach hat in seiner beeindruckenden Rede in diesem Zusammenhang von der Gleichheitsvermutung gesprochen und dem Recht auf Rechtfertigung, was für ihn der Kern von Gerechtigkeit sei. Das ist genau das. Wenn wir wirklich von der Gleichwürdigkeit aller Menschen aus, nicht nur von irgendeiner Würde, jeder hat ein Recht auf ein Mindestmaß an Würde oder was man sonst noch für bizarre Dinge denken kann. Wenn man also wirklich von der Gleichwürdigkeit ausgeht, dann muss ich mich rechtfertigen für meine Privilegien gegenüber dem anderen, gegenüber meinesgleichen, der die gleiche Würde hat. Da muss ich schon rechtfertigen, bleiben wir bei ganz aktuellen Themen, wie sie von der Butterwege angesprochen wurden. Da muss ich schon rechtfertigen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Milliarde erbe und der andere nicht, wieso wächst der eine in Armut auf und der andere erbt? Das muss ich rechtfertigen und der andere hat ein Recht auf Rechtfertigung. Das fand ich an den Hengsbach-Gedanken völlig konsequent, wenn man den Begriff der Gleichwürdigkeit zur Grundlage unseres Zusammenlebens macht. Der andere hat ein Recht auf Rechtfertigung. Die behinderten Menschen haben ein Recht auf Rechtfertigung der Mehrheitsgesellschaft, wenn sie ihnen Inklusion verweigert, wenn sie ihnen nicht das Recht gibt, was sie im Teilhabegesetz fordern, nämlich tatsächlich auf Augenhöhe und ohne Diskriminierung leben zu können. Wenn wir ihnen das verweigern, da müssen wir uns rechtfertigen. Das ist eine völlige Umkehrung dessen, was wir in Sozialarbeit bisher hatten an Beziehung. Dass wir erwarteten, der andere soll gefälligst Danke sagen, wenn er denn von uns was bekommt. Dass wir uns auch noch ehrenhaft fühlen. Ja, mein Gott, wir machen wieder ein Gesetz und geben 5 Milliarden aus für irgendwas. Nein, der Begriff der Gleichwürdigkeit und das Recht auf Rechtfertigung dreht es um. Wir, die wir privilegiert sind, die wir ein relativ gutes Leben haben, wir, die wir es in der Hand hätten zu helfen, müssen uns rechtfertigen, wenn wir es nicht tun. Wenn wir kein Leben herstellen, was der Gleichwürdigkeit aller Menschen denn auch dann gerecht wird. Das fand ich, war ein ganz starker Begriff, der uns zu denken geben sollte. Denn dann ist man auch sehr schnell bei dem anderen Begriff, der hier viele Foren prägte, gerade auch bei den behinderten Menschen ohnehin. Das ist nämlich gar nicht um Almosen, sowieso nicht mehr, geht schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Es geht aber auch nicht um Hilfen in dem Sinne. Es geht, wir haben es gerade noch mal gehört, um Menschenrechte. Dass es eben nicht darum geht, dass Menschen Hilfen einfordern, sondern dass es darum geht, dass Menschen Rechte, moralische Rechte einklagen, wo sie ja noch nicht qualifiziert sind. Und dieses Recht auf vernünftiges Teilhabegesetz, das Recht auf Wohnen, das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit in einer Arbeitsgesellschaft, und zwar eine vernünftige Arbeit, von der man leben kann, dieses Recht leitet sich dann ganz konsequent ab aus dem Begriff der Gleichwertigkeit und dem Recht auf Rechtfertigung derer, die mir nicht helfen. Das ist eine Umkehrung der Situation. Das ist in der Tat dann das, was man unter emanzipativer Sozialarbeit im besten Sinne verstehen kann, wenn man es denn so anpackt. Das habe ich gelernt. Das Unmögliche, was heißt das denn konkret, wenn wir diese Haltung haben? Wenn wir sagen, es geht hier nicht um irgendwelche Hilfen, es geht hier nicht um ein bisschen Integration, sondern es geht um eine Gesellschaft und eine soziale Arbeit, die der Gleichwürdigkeit der Menschen gerecht wird. Und es geht darum, eine Situation zu schaffen, dass wir nicht permanent uns rechtfertigen müssen gegenüber den behinderten Menschen, gegenüber den obdachlosen Menschen. Warum haben wir ihnen noch immer keine Unterkunft geschaffen? Gegenüber den Flüchtlingen, warum sind wir nicht in der Lage, sie würdevoll zu integrieren? Gegenüber den armen Kindern, warum Sind wir zu geizig oder auch nicht in der Lage, diesen Menschen die Bildung zu gewähren, die sie brauchen? Wenn wir uns nicht permanent rechtfertigen wollen und immer mit Schuldgefühlen herumrennen wollen, die sich ergeben, wenn wir an die Gleichwürdigkeit von Menschen glauben, dann in der Tat, was ist dann das Unmögliche? Oder was scheinbar so Unmögliche, dass wir fordern müssen, dass wir versuchen sollen? Da waren auch zwei Punkte für mich, die immer wieder durchkamen. Einmal war das ja auch, ging es um gesundheitliche Vorsorge, als ein Teilnehmer meinte, wir werden so lange Probleme haben, solange wir gesundheitliche Vorsorge ja auf einem Markt als Ware behandeln. Und ich fand auch sehr beeindruckend, ich glaube, Frau Fleisch war das, zu erleben bei der Wohnungsnot, die dann mit hoher Kompetenz und mit viel Engagement ihre Arbeit beschrieb, wie sie Menschen bewahrt vor der Wohnungslosigkeit, hilft, mit den Ämtern so klarzukommen, dass Mietkosten übernommen werden, etc., etc. Und dann, als abschließend die Frage gestellt wurde, was wünscht sie sich denn für die Bundestagswahlen zum Beispiel, was müsste politisch geändert werden? Sie sagte also, ihre persönliche Meinung wäre, solange Wohnung Ware ist, kann das nichts werden. Dieser Warenbegriff, das ist wahrscheinlich eines der unmöglichen Dinge. Oder wie es Hengsbach in seinem Vortrag ja ausführte, er sagt, wir müssen schon unterscheiden. Wollen wir den Markt? Und der Markt heißt immer Individualismus, immer, sonst ist es kein Markt. Markt heißt immer, wie Hengsbach es darstellte, dass der Einzelne sich was kauft oder es auch lässt. Und dass in einem gewinnorientierten Sektor, so ergänze ich mal, diese Dinge dann auch zur Verfügung gestellt werden. Produkte, Dienstleistungen, was weiß ich. Und Hengsbach setzte dagegen, wo soll der Markt denn herrschen und wo geht es nicht eigentlich um die kollektive, solidarische zur Verfügungstellung von Gütern, die wir brauchen. Bei Wohnen, bei Bildung, in der Pflege. Und wo muss man in der Tat sagen, es gibt Bereiche, die eignen sich nicht als Ware. Es gibt Bereiche, die entziehen sich auch der Marktlogik. Und es gibt Bereiche, die tatsächlich in der solidarischen Bereitstellung, der gemeinschaftlichen Bereitstellung und Finanzierung besser aufgehoben sind. Das ist kommunale Infrastruktur, von der Bibliothek über Schwimmbad. Das ist aber auch die Rente beispielsweise. Auch das habe ich gelernt. Das Umlagesystem ist eine solidarische Bereitstellung eines Gutes, nämlich auskömmlicher Alterssicherung. Und Ziel muss es sein, einem solchen solidarischen System auch tatsächlich alle einzufangen in einer Gesellschaft und mitzumachen an diesem solidarischen System und nicht Teilsysteme zu haben, sei es von Beamten, sei es von Versorgungskassen, was auch immer. Tatsächlich eine Bürgerversicherung, das muss das Ziel sein, solidarischen Systems. Das Gegenteil, der Markt ist die Riester-Rente. Mischsystem ist die Riester-Rente und wir sehen gerade an Riester und anderen Beispielen, auch gerade bis zum Wohnungsmarkt, wir haben hier gehört, Mietpreisbremse diskutiert, diese Mischung, die hat noch nie funktioniert, es funktioniert einfach nicht. Ich habe Markt, ich habe keinen Markt. Und deswegen müssen wir schon schauen, wo will soziale Arbeit sich ansiedeln, in einem Markt oder ist es nicht so, dass man auch mal ganz rigoros sagen muss, das ist gemeinnütziger Sektor, das muss gemeinnütziger Sektor bleiben. Und da haben profitorientierte Anbieter einfach nichts verloren. Sei es Pflege, sei es Gesundheit, sei es Bildung. Ich glaube, da müssen wir viel klarer werden. Und hier aus paritätischer Sicht sage ich aber auch noch ein anderes. Da hat nicht nur der Markt nichts verloren, da hat der Staat auch wenig verloren. Der Staat hat die Aufgabe, Gewährleistung zu übernehmen. Der Staat hat die Aufgabe, Planungsverantwortung sicher zu übernehmen. Aber der Staat hat nicht die Aufgabe, das zu machen, was die Bürgergesellschaft besser machen kann. Nämlich vor Ort die Hilfen auch zu organisieren. Und ein zweites, wenn wir über das Unmögliche sprechen, wurde hier mehrfach angesprochen. Ich fand so schön, dass was von Nell Bräunig das Zitat, das da reinkam. Alles, was politisch erwünscht ist, ist auch finanzierbar. Und was nicht finanziert wird, ist auch politisch nicht erwünscht. Das war genauso wahr, ja, wie programmatisch. Das heißt, wir dürfen schon davon ausgehen, dass wenn die Regelsätze so sind, wie sie sind, dass es nicht nur ein Finanzierungsproblem ist, was sich da widerspiegelt. Wir dürfen schon davon ausgehen, dass wenn in einigen Landstrichen soziale Infrastruktur durch Kürzungen, gerade in der Jugendarbeit, wirklich heftig bedroht wird, dass es nicht nur ein Finanzierungsproblem ist. Natürlich hätten wir als viertreichstes Land dieser Erde es in der Hand, das zu finanzieren, was wir finanzieren wollen. In dem Zusammenhang haben wir auch heute gehört, die Anmerkung, gestatten Sie mir, es sei gar nicht möglich, dass die obersten 10% alles zahlen. Ich will noch mal dezent darauf hinweisen, dass diese obersten 10%, 70% des gesamten Vermögens unter sich aufteilen. Da ist was zu machen. Ich will ein Beispiel nennen. Wir vererben in jedem Jahr in Deutschland derzeit, in diesem Jahrzehnt, 250 Milliarden Euro. 250 Milliarden. Die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer betragen derzeit 4,6 Milliarden. Das heißt, 2, noch was Prozent ist die effektive Besteuerung. Durch das, was heute, ich weiß gar nicht, was beschlossen wird, der Bundesrat lässt wahrscheinlich erstmal, kegelt das weg. Da gibt es dann wohl, wie ich gehört habe, gibt es einen Vermittlungsausschuss. Das, was da beschlossen werden soll an Erbschaftssteuerreform, wird Mehreinnahmen bringen von 280 Millionen Euro. Weil 250 Milliarden, die jährlich vererbt werden. Das heißt, das Unmögliche, was wir möglich machen müssen, ist eine gerechte Finanzierung. Es ist eine solidarische Finanzierung. Und deswegen hat der Verband auch völlig richtigerweise bereits im Dezember 2011 beschlossen, sich an diesen Umverteildebatten sehr massiv mit zu beteiligen und einzumischen. Wenn jemand schon kein Gerechtigkeitsproblem mit der Verteilungslage in Deutschland haben soll, dann sollte es ihm seine Vernunft gebieten, mitzumachen. Denn wir alle brauchen lebendige Kommunen, lebendigen Sozialstaat vor Ort, Unterstützung der Bürgergesellschaften, sozialer Dienste und Einrichtungen und wir alle, das in Richtung Gewerkschaft, und die machen ja zum Glück mit, brauchen auch so auskömmliche Finanzierung, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen und Diensten vernünftig bezahlen können. Darauf kommt es dann an. Das ist das, was ich im Wesentlichen gelernt habe. Was ich weiterhin mitnehme, ist, dass wir hier, glaube ich, einen ganz vernünftigen Start hingekriegt haben. Wir haben 24 Organisationen, die eingeladen haben. Ich war auch sehr dankbar, dass es mit dem DGB sofort losging, dass sie gleich dabei waren. Ich war auch dankbar, dass als nationale Armutskonferenz dann auch sagte, wir machen mit. Ich glaube, das brauchen wir. Wenn wir was erreichen wollen, wenn wir diese Thematik des Unmöglichen mit dem Ziel der Gleichwürdigkeit aller bewegen wollen, auch im Bundestagswahljahr und darüber hinaus, dann brauchen wir alle zusammen. Dann dürfen wir uns nicht separieren lassen. Dann müssen wir Bündnisse schmieden und Bündnisse kommen vom Bündeln. Wir müssen unsere Interessen bündeln. Dann müssen wir die Interessen der Menschen mit Behinderung genauso vertreten wie die Interessen der Alleinerziehenden, die Interessen der Obdachlosen. Und eines habe ich auch mitgenommen, das hat sowohl Herr Sell angemahnt, das hat Herr Hengsbach angemahnt, das hat gerade noch mal Herr Leif auch im Workshop angemahnt. Wir müssen auch die denken, die so etwas über der Armutsgrenze sind. Denen geht es auch nicht doll heutzutage. Und auch die sind sauer wegen der Ungerechtigkeiten, die hier herrschen. Und wir müssen gucken, ich meine, es macht ja keinen Sinn, wenn wir auf der einen Seite uns wie wild um arme Kinder kümmern und die Erzieherin, die sich kümmern soll, aufstocken muss. Das kann ja nicht sein. Das heißt, wir müssen auch an die denken, die über der Armutsgrenze sind, denen es nicht gut sind, die aber Angst haben. Denn diese sozialen Ängste gehen tief in die Mittelschicht rein. Und die sozialen Ängste, davon bin ich überzeugt, da bin ich der gleichen Ansicht, wie Frau Buntenbach es geäußert hat und wie später Herr Butterweg es nochmal geäußert hat, die soziale Angst ist auch das, was vor allen Dingen dazu führt, dass solche unsäglichen Dinge wie Pegida und AfD möglich werden in Deutschland. Ich glaube, die haben den Rassismus nicht erfunden. Er hat auch nicht Herr Sarrazin erfunden oder so. Aber dass es möglich wird, darauf so jetzt so rumzureiten, dass er so hochkommt und dass sich hier plötzlich sowas Rechtspopulistisches entwickeln kann, das hat auch viel mit sozialen Ängsten zu tun. Wenn wir diese Gesellschaft zusammenhalten wollen, wenn wir diese Menschen dazu bringen wollen, ja gerade jetzt abdriften nach rechts, wieder dazu bringen wollen, zurückzukehren, zu einer Mitte der Vernunft und der Gleichwürdigkeit von Menschen, da müssen wir soziale Sicherheit schaffen. Das ist, glaube ich, das A und O, wenn wir diese Gesellschaft zusammenhalten wollen. 24 Organisationen sind, wir werden sicherlich noch mehr werden, wenn wir jetzt weiterarbeiten. Wir werden uns auch auf gemeinsame Forderungen verständigen können, wenn wir uns anstrengen. Gerade auch mit dem guten Beistand, dem guten Rat, dem vielen Protest der Betroffenen, dem man sich da immer sicher sein kann. Ich glaube, wenn wir das so anpacken, haben wir einiges vor uns, ist machbar, dann könnten wir diesen Kongress als Auftakt verstehen. Vielen Dank. Applaus